Ja, heute geht es um das Thema vom Hören und Tun. Und ich muss zuallererst mal eine Beichte ablegen hier. Denn das mit dem Hören und Tun, das funktioniert bei mir nur begrenzt. Vor genau 8 Wochen war es nämlich wieder soweit. Ich habe es gehört und ich habe es nicht getan. Meine Frau sagte mir nämlich, hier ist 120 und ich fuhr 140. Völlig bewusst, mit der ganz klaren Vision, dass ich hier durchkomme, ohne dass mich ein Blitzer erwischt. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Es machte einmal Blitz. Und ich war ganz allein auf der Straße und dachte nur, ja, das war wohl ich. Und jetzt fühle ich mich schon wieder uneinholbar vor meiner Frau in der Blitzerstatistik. Ich bin ja froh, dass sie zwischendurch mal ein Parkzettel kriegt, damit ich nicht völlig ganz allein an der Spitze bin. Wir haben da so ein internes Ranking. Ich bin froh, dass es keine mega Folgen für mich hat. Denn von den Punkten, die man da bekommt, da bin ich noch weit weg. Aber es ist schon interessant, dass das mit diesem Hören bzw. Wissen und diesem Tun, das ist manchmal ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bemerke das immer nur an der Ampel am Bismarckplatz. Ja, da steht man dann, neben einem stehen eine Horde von Menschen, viel befahrene Straße, die Ampel zeigt rot. Und die meisten nehmen das als eine Empfehlung. Ja, nicht unbedingt als etwas, was da durchaus so seinen Sinn und Zweck hätte. Und latschen einfach los. Fahrradfahrer, egal. Autofahrer, egal. Hauptsache, ich komme an. Dieses Wissen und das Tun, das scheint ganz schön schwierig zu sein. Man braucht immer so ein bisschen Druckmittel, habe ich den Eindruck. Denn das funktioniert an der Uni ja anscheinend sehr gut. Wenn ich weiß, ich muss eine Hausarbeit abgeben zu dem und dem Datum, muss ich die ja fertig haben. Ich muss es also tun. Weil wenn ich es nicht tue, kriege ich auch keine Note. Ja? Ich weiß, wenn ich eine Prüfung habe, sollte ich dafür idealerweise lernen. Ja, wenn ich sie bestehen will. Ja, ich kann das wissen. Wenn ich nichts dafür tue, ist die Konsequenz, dass irgendwann mal meine Uni-Karriere durchaus ein jähes Ende finden könnte. Genau dasselbe am Arbeitsplatz. Wenn der Chef mir was sagt, dann ja, kann ich zwar diskutieren, aber letztendlich muss ich ja seinen Anweisungen folgen. Es sei denn, ich möchte in nächster Zeit ohne Job dastehen. Also ein gewisser Druck scheint irgendwie dahinter zu sein. Sonst funktioniert das nicht, oder? Und wie ist das mit der Beziehung zu Gott? Brauche ich da Druck? Oder nicht? Manchmal habe ich bei mir selber den Eindruck, dass ich ganz viel so zwischendrin durchdiskutieren kann mit Gott. Ich kann mit ihm darüber reden, über viele Sachen. Da nehme ich so manche Forderungen, die ich so in der Bibel lese oder die ich höre von hier vorne, die nehme ich auf, ja, die diskutiert man und ja, vielleicht sogar hier in der Gemeinde, da hört man eine Predigt, eine Forderung, etwas, wo Gott etwas von mir verlangt, das diskutiere ich, da denke ich drüber nach, ich gehe aus der Tür und mir geht's wie Daniel. Ich habe es vergessen. Es interessiert mich nicht mehr. Vielleicht interessiert es mich vielleicht noch, aber es ist weg. Stimmt das? Ist das richtig so? Jesus sagt zu diesem Thema Hören und Tun durchaus etwas. Und zwar in einer Predigt, die er an einem Berg gehalten hat, der sogenannten Bergpredigt. Und da hat er ganz viel gesagt. Kann man nachlesen in Matthäus Kapitel 5 bis 7. Da sagt Jesus ganz viele Dinge. Nämlich, dass man sich auf Gott total verlassen soll. Weil er Hilfe sein möchte. Wir sollen Gott unsere Wünsche und unsere Sorgen bringen, mit ihm reden, weil er gerne hört und gerne hilft. Wir sollen nicht heucheln. Das heißt, wir sollen nicht nach außen so ganz fromm tun und dann ganz anders leben. Ganz drastisch ist er bei Sünden wie zum Beispiel Ehebruch. oder töten, das verschärft er so stark, da sagt er, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester Idiot nennst, dann tötest du ihn. Ganz schön hart. Mit unseren Mitmenschen sollen, mit denen sollen wir verständnisvoll und barmherzig umgehen, sie nicht verurteilen. Ja, wir sollen noch nicht mal Vergeltung üben, im Gegenteil. Das sind mal Forderungen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Am Ende von der Bergpredigt, ganz am Ende, spricht Jesus nochmal ein Gleichnis. Das macht er immer dann gerne, wenn er etwas verdeutlichen will, auf ganz einfache Art und Weise. Und er spricht von einer Geschichte von zwei Männern. Und diese beiden Männer, die haben beide satt, in ihrer engen Wohnung zu sitzen. Die wollen endlich ihre eigenen vier Wände. Die haben dafür gespart und endlich geht's los. Sie kaufen sich ein Grundstück, der eine im Grünen, der andere am Wasser. Und der im Grünen fängt auch gleich an. Der im Grünen sagt sich, jo, jetzt kommt der Bagger, wir heben jetzt erstmal die Fundamente auf und sie stoßen auf einen Felsen und sagt, super, hier ist ein guter Platz, hier setze ich mein Haus hin. Der andere Mann, der macht sich's ein bisschen einfacher. Ja, der holt einfach nur, der wollte gern am Wasser sein, weil das da so schön ist. Es plätschert, es ist schön ruhig. Man kann sich in den warmen Sand legen, wenn die Sonne drauf gescheint hat. Man kann baden gehen. Da baut er sein Haus drauf und er lässt einfach nur die Planierraupe kommen und da, ach komm, Bodenplatte, fertig. So läuft das hier. Jetzt ist es aber in Israel damals durchaus bekannt gewesen, dass es das eine oder andere Gewitter gibt. Das eine oder andere Unwetter. Und genau das kündigt sich bei den beiden an. Ein Unwetter. Starke Regenfälle, richtig heftiger Wind vom Meer her, das zieht richtig durch. Die Fenster, da pfeift es durch, die bringen alles in Sicherheit. Und der Mann im Grünen, der hat Angst um sein Haus, weil es wirklich daran zehrt. Und der ist heilfroh, als er am nächsten Morgen rausgeht, sich umschaut und entdeckt, boah, mein Haus hat gehalten. Da bin ich auch froh. Und der andere? Der andere Mann? Der hat auch so gebibbert. Der hat auch diese Warnung gehört, macht alles nied- und nagelfest und der weiß, Mist, jetzt kommt ein Unwetter. Und was passiert? Das Wasser, was da ankommt, das höhlt so ganz langsam den Sand unter seinem Haus weg und irgendwann gibt es einen großen Krach und das ganze Haus fällt zusammen. Alles, was er sich aufgebaut hat in seinem Leben, alles hin. Alles, was er investiert hat in seinem Leben, alles hin. Dumm gelaufen. Jesus sagt in diesem Gleichnis eigentlich zwei Dinge. Zuallererst sagt er, pass auf, im Leben ist es genauso. Es werden Stürme kommen, die dich auf die Probe stellen. Die zeigen, worauf du gebaut hast. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist denn das für ein Sturm? Ist das vielleicht das Gericht Gottes nach dem Tod? Dass da nochmal der Sturm durch die Menschen bläst und guckt, wer wo richtig drauf gebaut hat? Ist es die Wiederkunft von Jesus? Ist es irgendwie eine Notzeit, ja, Endzeit, irgendwelche Unglücke, Krankheiten oder ähnliches? Das wird überhaupt nicht klar. Aber klar ist, dass dieser Sturm ein Wegweiser ist. Das heißt, rechne damit, dass in deinem Leben mancher Sturm dir durch die Jacke bläst. Rechne damit. Es wird eine Zeit geben, wo du angefochten bist als Christ. Wo es dich richtig anpustet. Wo das Wasser an dir zehrt. Und zweitens sagt er damit, es kommt aufs Fundament an. Was trägt dich denn? Es kommt im Leben als Christ nicht auf die schöne Fassade an. Es kommt nicht darauf an, was du in deinem Haus alles drin hast. Ein schönes Arbeitszimmer, wo du ganz viel Zeit verbringst, ein Wohnzimmer, wo du einen fetten Fernseher drin hast oder eine Küche, wo du Leute einlädst. Nein, darauf kommt es zuallererst nicht an. Es kommt zuallererst auf das Fundament an. Worauf stehst du denn bitte? So ein Sturm, wie Jesus ihn beschreibt, den überstehen nur diejenigen, die gehorsam waren, die gehorcht haben, gehört haben und getan haben. Alle anderen werden erleben, dass ihr Haus zusammenbricht, wie ein Kartenhaus. Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach tut, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Und wer meine Worte hört und nicht tut, der ist wie ein törichter Mann, der auf Sand baut. Die Kernworte sind hören zum einen und tun oder nicht tun. Diese drei Worte entscheiden über dein Fundament, über Klugheit oder über Dummheit. Aber jetzt will ja keiner von uns töricht oder dumm sein, oder? Das ist doch eine Sandkastengeschichte, die Jesus hier erzählt. Das weiß doch bitte jedes Kind, wenn man auf Sand baut und Wasser dazu nimmt, das muss ja zusammenkrachen. Ist doch klar. Aber im geistlichen Leben, und davon spricht Jesus hier, das ist uns anscheinend gar nicht so klar. Warum eigentlich nicht? Was bringt uns denn dazu, die Forderungen von Jesus, die er uns sagt, nicht so richtig ernst zu nehmen? Was bringt uns genau dazu, das im Alltag nicht zu leben, was Jesus uns sagt? Diese Frage habe ich mir in der Vorbereitung immer wieder gestellt. Ich habe drei mögliche Antworten dafür gefunden. Es gibt bestimmt noch mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr nach der Predigt vielleicht kommt und sagt, das und das denke ich auch, dass es ein Grund ist. Aber hier den ersten Grund. Ich glaube, dass ein Grund dafür, dass wir das nicht leben, der Grund ist, dass wir Jesus nur in kleinen Dosierungen genießen wollen. Jesus nur in kleinen Dosierungen erleben. Auf der einen Seite will man zu Gott gehören, aber nicht so richtig. Denn das würde ja bedeuten, dass ich alles hergeben muss. Ich genieße es, mit Gott in Kontakt zu kommen. Ich genieße es, in seiner Nähe zu sein, geheilt zu werden, ihm nah zu sein, motiviert, wieder neu in die Woche zu starten und zu wissen, ja, Gott ist bei mir. Und auf der anderen Seite, da will man Gott doch nicht in jeden Bereich lassen des Lebens. Und so leben manche Christen ihren alten Menschen, also das, was man sonst vor der Bekehrung gelebt hat, so ungehemmt aus, als würde die Bibel zu manchen Dingen nichts sagen. Als würde Jesus zu manchen Dingen nichts sagen. Jesus sagt dazu, halt geht nicht. Man kann nur einem Herrn dienen. Ich würde sagen, das ist der erste Grund, eben nicht ganz bei der Sache zu sein. Ich sehe einen zweiten Grund. Ich würde sagen, der zweite Grund ist ein Misstrauen gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber der Bibel, gegenüber dem, was er uns dort sagt. Es ist ja leicht, theoretisch leicht, sich den Zusagen und Herausforderungen der Bibel zu sagen, ja, die stimmen und ja, ich vertraue ihnen. Ja. Zum Beispiel, bitte, so wird dir gegeben. Daran glaube ich, klar. Die Realität, die erscheint dann manchmal anders. Und auf einmal haben wir die Zusage hier von Gott, bitte, so wird euch gegeben. Und auf der anderen Seite haben wir dann Erfahrungen in unserem Leben, die irgendwie dagegen stehen. Denn ich bitte und nichts passiert. Und auf einmal haben wir hier zwei Gegner. Die Autorität von dem Wort Gottes, die Autorität von Jesus, der sagt, bittet und euch wird gegeben. Und auf der anderen Seite meine realistischen Erfahrungen. Und auf einmal steht meine Realität und meine Wahrheit gegen die Aussage von Jesus. Die stehen nicht nur dagegen. Ich glaube, manchmal ist es sogar so, dass wir sie drüberstellen. Denn wir erleben ja etwas anderes. Und dann erwächst daraus ein Misstrauen gegenüber Gottes Wort. Stimmt das überhaupt? Erlebt habe ich das nicht. Kann ich überhaupt so handeln, wie Jesus das sagt? Trägt er mich wirklich? Ich habe es nicht erlebt. Das ist dann die Aussage, die kommen kann. Und die führt dann letztendlich nicht nur dazu, dass man Gott misstraut, nein, die führt auch dazu, dass ich in meiner Bibel gar nicht mehr versuche zu lesen, weil ich erwarte gar nicht mehr, dass dieser Gott überhaupt noch irgendwie zu mir spricht und irgendwas in mir und meinem Leben bewegt. Und dann stehe ich da. Und auf einmal sind Handeln und Wissen und Tun so weit auseinander, dass es keinen Wert mehr hat. Ein dritten Grund. Ich glaube, dass wir manchmal ein großes Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und in die eigenen Beurteilungen haben. Man kennt die Worte von Jesus, man liest die und sagt, ja, die sind gut, aber sie gehen an meiner Wirklichkeit vorbei. Wir leben jetzt hier in einer aufgeklärten Gesellschaft, sagt man sich dann. Das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, man muss das zeitlich sehen und so weiter. Das hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich weiß selber sehr gut, wie ich das leben muss. Und ich lasse mir da auch nicht reinreden. Aber ist das so? Vertraue ich da so nicht mehr auf meine eigene Beurteilung, auf mein eigenes Selbstbewusstsein? Ist das nicht eigentlich ein Weg, wo ich sage, ich weiß, wo es lang geht? Zum Beispiel, wenn Gott vom Geld spricht und sagt, sammelt euch nicht Reichtümer hier auf Erden an, denn die verrotten, die verlieren an Wert. Und ich sage, ja, ich weiß, ist wichtig, aber ich brauche eben meine 15.000 auf dem Konto, damit wir durchkommen. Ist das Handeln und Tun? Bei Jesus ist das irgendwie nicht so klar. Der Jesus, der ist nämlich nicht so richtig freigebig mit seiner Botschaft. Und da muss ich sagen, ich habe dieses Gleichnis hier gelesen und es hat mir schon einen Schauer über den Rücken gejagt, als ich das gelesen habe. Denn der ist nicht freigebig mit seiner Botschaft. Menschlich gesehen, ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Bergpredigt irgendwie zu deuten, irgendwie zu interpretieren, irgendwie zu generalisieren, problematisieren, alles möglich. Ja, menschlich gesehen gibt es das. Aber Jesus, der lässt die Leute nicht einfach nur weggehen und die dürfen sich irgendetwas heraussuchen, was ihnen wertvoll erscheint oder was sie prüfen können, ob das irgendwie der Wirklichkeit entspricht. Das macht er nicht. Der kennt nur eine Möglichkeit und die lautet, hingehen und tun. Ansonsten wird es gefährlich. Dazwischen gibt es nichts. Kein Tun wollen, kein Umgehen, kein Diskutieren. Wer nicht tut, baut auf Sand, ist dumm. Und das ist gefährlich. Es bleibt für ein festes Fundament nur die Gleichung hören und tun. Und da läuft es mir kalt den Rücken runter, denn das ist die Einfachheit des Glaubens. Wir sollen unsere Kindlichkeit bewahren. Vertrauen haben wie ein Kind, das weiß, mein Papa, der ist der Größte, mein Papa ist der Beste. Wir sollen uns auf Gott verlassen, eben wie so ein Kind. Nicht umsonst stellt Jesus ein Kind in die Mitte und sagt, das ist euer Vorbild für den Glauben. In dieser Einfachheit sollen wir leben. Wir haben vorhin gesungen, lass mich trachten, in allem dir zu gefallen. Das trifft nur auf Kinder zu. Gott in allem gefallen wollen, das ist ein Riesending, oder? Ich empfinde es so. Und ich kann auch alle diejenigen absolut verstehen, die jetzt sagen, ich will ja, ich schaffe es aber nicht. Die Forderung allein, die Jesus hier aufstellt, die kann ich einfach nicht erfüllen. Die sind mir zu groß. Und das frustriert mich, wenn ich immer wieder und immer wieder an meine Grenzen gerate. Ich will klug sein, ja. Ich will das Fundament, ja. Ja, ich will das. Aber trotz meiner Erinnerungszettel, trotz irgendwelcher Bibelsprüche in meinem Tornister, trotz irgendwie der Selbstdisziplin und der Kraft, die ich irgendwie aufwende, um genau dieses zu erreichen, schaffe ich das nicht. Ich schaffe es nicht. Soll das Nachfolge sein? Christ sein als Krampf? Ich glaube, nein. Denn Jesus sagt, das schaffen wir gemeinsam. Wir gehen da zusammen durch. Ich gehe an deiner Seite. Nein, noch mehr. Du bist als mein Nachfolger ein neuer Mensch. Mein Geist soll in dir leben und mein Geist soll in dir richtig groß werden, damit du als neuer Mensch den Stürmen des Lebens trotzen kannst. Damit du ein gutes Fundament hast, bin ich bei dir mit meinem Geist. Das ist die gute Botschaft da drin. Und ich glaube, dass wir das täglich neu einüben müssen. Genau das anzunehmen, dass wir ein neuer Mensch sind und Jesus in uns ist und der das in uns schaffen wird. Wir das nicht selber schaffen müssen. Und das müssen wir täglich neu einüben. Ja, wie machen wir das? Ist natürlich leicht, das von hier vorne zu sagen. Ich habe hier mal 4 Dinge aufgezählt, wie wir das schaffen können. Zuallererst, beginne dein geistliches Leben täglich mit dem Zuspruch Gottes. Mit seinem Zuspruch. Nicht mit den Forderungen. Denn Gott hat zuallererst den ersten Schritt gemacht. Der will dir zuallererst die Fülle geben. Die Gaben, nicht die Aufgaben, nicht den Mangel. Der will dir zeigen, dass du ein neuer, wertvoller Mensch bist. Nicht umsonst nennt er euch Heilige, Herausgerufene. Das schenkt Gott uns nämlich zuallererst, bevor er uns irgendwie mit Forderungen konfrontiert. Wenn ihr in der Bibel anfangt zu lesen, dann fangt mal an, die Zusagen Gottes an euch mal anzustreichen, zuallererst. Ihr werdet erstaunt sein, was Gott euch alles zuzusagen hat. Lobt und dankt ihn zuallererst dafür, denn ihr damit steht ihr in einer guten Tradition. Der Paulus, der hat das nicht anders gemacht. In vielen Paulusbriefen ist das genau die Grundstruktur. Zuallererst fängt er an zu loben, Gott zu loben. Mach das auch. Beginn deinen Tag genau damit, mit dem Lob vor Gott, mit dem, was er dir schenkt. Die Forderungen kommen. Gott sagt uns, wie wir handeln müssen, dürfen. Als neue Menschen. Aber beginnt mit dem Zuspruch Gottes zuallererst. Ein zweites. Bleibt demütig. Meldet Bankrott bei Gott an. Ganz ehrlich, das Leben als neuer Mensch, als Christ, ist für unsere Kraft und unser Willen und unsere Einsatzbereitschaft viel zu groß. Das schaffen wir allein nicht. Die Nummer ist einfach zu groß. Gottes Standard ist einfach zu hoch, als dass irgendeiner hier den erfüllen könnte. Aber Gott möchte unsere Unfähigkeit und unsere Schwachheit genau benutzen. Das ist für ihn kein Hindernis. Gott braucht keine Helden. Im vorletzten Jahr war die Jahreslosung, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und genau das ist es. Gott wirkt genau da, wo wir es nicht können, wo wir versagen, wo unsere Kraft nicht reicht, wo unsere Selbstdisziplin nicht reicht. Genau da wirkt Gott. Und wenn wir versagen, dann tut ein Drittes. Geh zum Kreuz und hol dir neue Kraft ab. Ich muss sagen, jahrelang hat das Kreuz für mich keinen großen Stellenwert gehabt. Klar, Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben. Aber es hat für mich eine völlig neue Bedeutung gewonnen. Immer als ich mich tiefer damit beschäftigt habe, mit genau diesem Kreuz. Denn dieses Kreuz, da ist der Ort, wo ich täglich neu hingehen kann. Wo ich alles ablegen kann. Mein Ärger, mein Unverständnis, meine Sünden, mein Frust, meine Enttäuschung, meine Müdigkeit, meine Belastung. Denn das ist der Ort, wo ich dieses gesamte Paket ablegen kann. Wo ich es loswerden kann. Aber das ist nicht alles. Das Kreuz ist nicht nur eine Müllhalde, wo ich alles hinkippe. Es ist auch eine Kraft Gottes. So sagte Paulus das. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft Gottes, die gesund macht. Und wir sollen uns gar nicht so lange aufhalten mit unseren Sünden und unserem Versagen. Darum geht es nämlich nicht. Es geht hier nicht um irgendeine Selbstkasteiung. Es geht zuallererst darum, dass wir das bei Jesus ablegen, frei werden und aufschauen zu dem, der uns Kraft gibt für Neues. Vom Kreuz her dürfen wir neu aufstehen und sagen, hier, wir bekommen neue Kraft. Jesus hat das überwunden. Der lebt. Der ist nicht im Tod geblieben. Geh zum Kreuz. Täglich neu. Lad da alles ab, was dich belastet. Das ist die beste Möglichkeit, die du bekommst. Eine vierte Sache noch. Geh raus und handle. Lebe deinen Glauben. Das Thema lautet vom Hören und Tun. Und das ist Glauben. Glaube heißt, ich wage etwas Neues, völlig unabhängig von den Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Das ist Glauben. Wenn ich immer nur nach hinten schaue und sehe, was nicht funktioniert, dann funktioniert Glaube nicht. Der Petrus, der wäre anhand seiner Erfahrungen nie aus dem Boot gestiegen, um zu Jesus zu laufen. Weil er wusste, da muss ich meine Wäsche neu waschen. Da werde ich nass. Da bin ich pitschnass und hole mir eine Erkältung. Geh raus und handle. Lass dich neu von Jesus ansprechen, gerade in dem Punkt. Hör hin, was er dir zu sagen hat. Heute Abend, morgen, in den nächsten Tagen. Vielleicht weißt du es ganz genau. Dann tu es. Ganz einfach. Denn dann hast du ein festes Fundament. Dann bringen die Stürme im Leben dich nicht aus dem Takt. Dann verlierst du nicht das, was du hast. Dann stehst du ganz fest bei dem, der dich stark macht, weil er in dir ist, weil er an deiner Seite steht. Ich möchte zum Abschluss diesen Bibeltext noch einmal lesen. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du gegenwärtig bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns ein Fundament geben möchtest, worauf wir feststehen. Wo die Stürme in unserem Leben uns nicht umhauen, nicht zu einer völligen Zerstörung führen. Herr, du weißt, wer hier in diesem Raum solche Stürme im Moment erlebt. Wir wollen dich bitten für all diejenigen, dass du dich über sie erbarmst. Herr, und du hast gesagt, wie man solche Stürme am besten bestehen kann, nämlich indem wir hören und tun. Und das erscheint manchmal ganz schön schwer. Und du stellst dich uns zur Seite und sagst, ich bin bei dir, jeden Tag. Nichts kann dich trennen von mir. Ich sehe dein Versagen und gehe trotzdem mit dir weiter. Herr, wir wollen uns auf dich und dein Wort verlassen. Wir wollen erleben, dass du handelst durch uns. Wir wollen glauben. Hilf du unserem Unglauben, wo wir nicht tun, was wir gehört haben. Danke dafür, dass wir uns dir jetzt neu zuwenden dürfen und das mitnehmen dürfen in die neue Woche mit der Gewissheit, dass du für uns einstehst. Denn du bist derjenige, der den Glauben geschaffen hat und der ihn vollendet hat. Mit dir können wir vorwärts gehen. Danke dafür. Amen.